Ja, liebe Freunde, ich möchte den heutigen Vortragstag ganz besonders unserer lieben Frau Kammersängerin widmen und gedenken, die jetzt über viele Jahre unsere Vorsitzende war und geistig sozusagen unsere Arbeit begleitet hat, und das möge auch weiter so sein und sie sich einreihen in den Kreis der inspirierenden Geister für das, was wir hier tun. Wir stehen im vierten Schöpfungstag. Wir haben uns beschäftigt mit der Rolle der Widersachermächte, auch insbesondere die ab dem vierten Schöpfungstag, also vor allem ab dem vierten Schöpfungstag zunehmend aktiv werden, aber durchaus in einer positiven Rolle, indem eben die Astralleiber der Sterne, der Planeten gebildet werden. Also das heißt, wir sind in dem Übergang von den Planetensphären zu den wirklichen planetarischen Gebilden, die wir heute in physischer Form auch am Himmel sehen, die jetzt vorbereitet werden in astralischer Form, also einmal als Astralleiber. Und das ist dann überhaupt die Voraussetzung, dass sie dann später am nächsten Schöpfungstag die Tiere beginnen können zu bilden. Zunächst als Gruppenseelen natürlich, aber da ist die Voraussetzung, dass sich bereits Astralleiber bilden. Und das fängt also im ganz großen kosmischen Maßstab an mit den Astralleibern der Planetengebilde. Also Hakochabim, die Sterne. Wir haben auch gesehen, dass diese Sternengebilde Hakochabim, wir haben das von den Lauten her ein bisschen betrachtet, das H ist wieder der Artikel dazu, also Kochabim, eigentlich ist das Wort dazu, und wir haben so das Bild gewonnen eines, naja, im Grunde relativ weit geöffneten Gefäßes, das sich bildet. Das heißt, diese Astralleiber sind noch etwas sehr, sehr Durchlässiges, etwas, was sehr stark noch mit der ganzen umgebenden Seelenwelt, mit der ganzen umgebenden Astralwelt kommuniziert. Es ist also noch nicht ein so wirklich vollkommen geschlossenes Gebilde, sondern noch etwas sehr Offenes. Es wird dann im Laufe der weiteren Entwicklung, also vor allem auch dann in dem, was sich anschließt an die sieben Schöpfungstage, werden diese Gebilde immer dichter, könnte man sagen. Also immer selbstständiger, immer eigenständiger. Aber dieses eigenständig werden, das hängt eben zusammen mit den Widersachermächten. Die sind eigentlich diese Wesenheiten, die jetzt aus der ganzen Seelenwelt heraus sich etwas herausnehmen und für sich behalten wollen, bis zu einem gewissen Grad, um sozusagen ein eigenes Innenleben zu entwickeln, das es vorher in der Form nicht gab, eben namentlich auch bei den höheren Hierarchien nicht gab. Das haben wir studiert, also das Seelenleben der Engelwesenheiten etwa. Wenn sie in ihr Inneres blicken, dann blicken sie nicht auf ihr Eigenleben, sondern dann kommt Geisterfüllung. Also dann sind sie erfüllt eigentlich mit dem, was die über ihnen stehenden Hierarchien zu geben haben. Und sich selbst verlieren sie dabei im Grunde ganz. Aber dann hätten sich weder Tiere noch Menschen eben auf Erden bilden können in der Form, wie wir sie heute kennen. Also die Widersachermächte, die jetzt beginnen, ein eigenes Innenleben zu entwickeln, sind ein wichtiges Verbindungsglied, um das möglich zu machen. Und das heißt, es wird wichtig sein, diese Rolle der Widersachermächte und wie sich die langsam herausgebildet hat, noch genauer zu verstehen. Und dazu möchte ich jetzt wieder mal einen Rückblick machen auf die ganze planetarische Entwicklungskette, weil man die Entwicklung und die Entstehung sozusagen dieser Widersachermächte oder das zunächst regelrecht entwickelte Wesenheiten zu Widersachermächten wurden, kann man eigentlich nur verstehen, wenn man diese ganze Entwicklungsreihe betrachtet und insbesondere dabei ins Auge fasst, dass die sieben Schöpfungstage sich beziehen ja auf, naja, sehr unterschiedliche Zeiträume. Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Einerseits sagt Rudolf Steiner, also namentlich in diesen eigentlichen Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte, über die biblische Schöpfungsgeschichte, dass sie sich insbesondere bezieht also auf den Zeitpunkt während unserer Erdentwicklung bereits, wo sich Erde und Sonne voneinander trennen. Also das ist da, wo Himmel und Erde getrennt werden, Hashamayim und Haaretz am ersten Schöpfungstag getrennt werden. Das fällt also äußerlich zusammen mit dem, wo während unserer Erdentwicklung Sonne und Erde sich voneinander trennen, wobei die Erde noch das Mondenhafte ganz in sich hat zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Aspekt. Aber man kann es auch auf ganz andere Zeiträume beziehen, und der größtmögliche Zeitraum ist, dass man eine gewisse Parallelität herstellt zwischen den 7 Schöpfungstagen und den 7 planetarischen Entwicklungszuständen vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde und so weiter. Und das hat seine Berechtigung dadurch, weil man denken muss, wenn die Elohim ihre Schöpfungstätigkeit jetzt während unserer Erdentwicklung beginnen, dann taucht ja eigentlich in ihrem Bewusstsein alles das auf, was früher einmal war, das, was sie also mitgebracht haben im Grunde aus der Vergangenheit. Wie aus der Erinnerung taucht das auf. Also es taucht eine Erinnerung auf an das alte Saturn-Dasein, an das alte Sonnendasein, an das alte Mondendasein. Das alles kommt herauf und das beginnen sie zu verwandeln, diese, sagen wir mal, Vorstellungskomplexe, diese göttlichen Vorstellungskomplexe, die sie in ihrer Seele tragen, die beginnen sie zu verwandeln, und aus dem entwickelt sich eigentlich die Schöpfung. Also, das heißt, sie könnten gar nicht an das Schöpfungswerk herangehen, wenn das nicht auftauchen würde aus der Tiefe. Also, denn die Elohim beginnen sozusagen nicht mit Null, sondern da war ja eben schon vorher etwas. Und das müssen sie heraufholen. Und das heißt, in gewissem Sinne kann man die Schöpfungstage auch so betrachten, dass eben nach und nach diese Vorstellungsbilder, diese Erinnerungsbilder an die Vergangenheit, an die planetarische Vergangenheit, dass die auftauchen. Wir werden dann aber im Laufe der Entwicklung auch sehen, dass das auch wieder nicht so ganz glatt geht, dass man sagt, erster Schöpfungstag, alter Saturn, zweiter Schöpfungstag, alte Sonne. Das hat zwar was für sich, aber es gibt dann auch wieder absolute Überschneidungen. Und das, was am ersten Schöpfungstag wirkt vom Saturn-Dasein drinnen, dieses Saturn-Dasein hat aber auch Wirkungen am zweiten, am dritten, am vierten Schöpfungstag. Also es hat nur einen Schwerpunkt. Also in Wirklichkeit ist die Geschichte relativ kompliziert, aber wir werden versuchen, das nachzuvollziehen.
Und wie ist es außer den Bewusstseinskomplexen mit den Substanzen, die schon da sind? Mit den ätherischen Substanzen?
Ja, es sind äußerlich ätherische Substanzen schon da zu dem Zeitpunkt, das ist richtig. Also was noch nicht da ist oder was erst im Entstehen ist, zu dem Zeitpunkt oder sogar ein bisschen danach, ist das feste Erdelement. Das ist noch nicht da und der Lebens... Einspielen des Lebensäthers wird in der Schöpfungsgeschichte angedeutet auch damit, dass die Elohim zu sprechen beginnen. Das Interessante ist ja, der einzige Schöpfungstag, wenn jetzt der zweite ist, vielleicht noch der siebte, da fängt es auch nicht mit dem Vayomer an, aber sonst außer dem ersten Schöpfungstag und dem siebten, wo sie ja ruhen, also da sprechen sie nicht gleich, da schlafen sie noch am Anfang ein bisschen sich aus. Da ist noch nicht, die Elohim sprachen, es werde dieses oder jenes, sondern es fängt an, Bereshit, Bara, Elohim, also im Anfang schufen die Elohim. Und da waren sie noch stumm im Grunde, also zumindest des Wortes noch nicht mächtig. Denn dieses Schaffen, dieses Ordnen, dieses Auseinanderordnen von Hashamayim und Haaretz zum Beispiel, also der Himmelswelt und der Erdenwelt, da spielen die Klang-Ätherkräfte eine Rolle, also der musikalische Äther, wenn man so will. Also Ton ist da, aber noch kein Wort. Sie sind also des Wortes noch nicht mächtig, weil der Lebensäther noch nicht gebildet ist. Der Lebensäther ist der Vermittler dieser ätherischen Formkräfte, die das Wort hereintragen, zunächst einmal bis in die ätherische Sphäre. Hinter dem Wort steckt aber der Christus letztlich. Der Christus selber ist ja das lebendige Wort in Wahrheit. Aber seinen äußeren Ausdruck findet es dann zunächst einmal im Lebensäther. Und erst in dem Moment, wo dieser Lebensäther hereinkommt, können die Elohim zu sprechen beginnen. Dieses Vayomer, das immer wieder auftritt. Vorher ordnen sie nur mit Hilfe des Klangäthers, wenn man so will. Also das wäre der äußere Prozess. Wenn man das Ganze jetzt von der Außenseite betrachten würde, würde man sehen, dass in dem Moment, wo die Elohim zu sprechen beginnen, dass da bereits der Lebensäther hereinkommt. Also nicht nur der Lichtäther, es wäre der Licht, sondern da ist eigentlich sogar vorher der Lebensäther, der Wortäther, oder Steiner nennt ihn an manchen Stellen eben auch den Wortäther. Das sind einfach noch reichere Gestaltungskräfte. Denn was ist der Unterschied? Im Klangäther, in dieser ordnenden Kraft des Klangäthers, stehen dahinter seelische Kräfte. Das Ätherische kommt ja aus dem Seelischen. Aber was sich noch nicht im Klangäther wirklich voll verkörpern kann oder voll darin wirken kann, sind die Gedankenkräfte, die aus der Geisteswelt kommen. Also wenn wir nehmen Ätherwelt, Astralwelt, Seelenwelt und darüber die eigentliche geistige Welt, das Devachan. Das Gedankenartige, oder was wir als Gedanken erleben, was aber nur ein Schatten davon ist, stammt aus dieser geistigen Welt, aus dem Devachan. Das drückt sich im Klangäther noch nicht vollkommen aus, sondern da drückt sich die Astralwelt aus, die steckt dahinter. Da könnt ihr jetzt einen ganz weiten Sprung woanders hin machen. Rudolf Steiner hat an manchen Stellen gesprochen, es soll in Zukunft eine Technologie sich entwickeln, Maschinen sich entwickeln, die sich der Ätherkräfte bedienen, die nicht also auf den physischen sogenannten Zentralkräften beruhen, sondern die sich die Ätherkräfte nutzbar machen. Das letztlich, was auch dahinter steckt als Idee da in den Mysteriendramen, da gibt es diesen Dr. Strader, der dann im dritten Mysteriendrama so eine eigenartige Maschine konstruiert, die also irgendwie Kraft, Energie oder was liefert, aber eben nicht auf herkömmlichen Weg, sondern indem sie sich die Ätherkräfte nützlich macht. Und das sind zugleich aber Kräfte, die nur funktionieren dann, oder die Maschine überhaupt nur dann in Betrieb kommt, wenn der Mensch, der sie bedient, der sie in Gang setzt, entsprechende moralische Qualitäten entwickelt hat. Denn diese Ätherkräfte, die das Ganze antreiben, stehen nämlich in gewisser Verbindung mit den Astralkräften, mit den Seelenkräften, aus denen sie entstanden sind. Die stehen dahinter. Und nur wenn die richtige moralische Qualität haben, also entsprechend gereinigt, geläutert sind, dann kommt dieses ganze Ding in Gang. Im Mysteriendrama ist es dann so, dass die Maschine aber ohnehin nicht wirklich funktioniert. Er hat zwar Ansätze dazu, aber letztlich scheitert die ganze Sache. Und sie wird auch so lange scheitern, solange nicht überhaupt in der Welt als entsprechende moralische Kräfte vorhanden sind, die zu einer entsprechenden Läuterung des seelisch-astralischen führen, dass dieser Übergang also vom Astralischen zum Ätherischen in richtiger Weise funktionieren kann. Vorher geht das nicht. Bei den äußeren physischen Kräften gibt es eben diesen unmittelbaren Zusammenhang nicht zu diesen moralisch durchdrängten Astralkräften. Denn, ja, man könnte sogar sagen, die alle äußeren physischen Kräfte, also die wir aus der Physik kennen, also die Physik unterscheidet heute zum Beispiel vier Grundkräfte, die es gibt. Das ist die Schwerkraft, die Gravitation, das ist der Elektromagnetismus, also die elektromagnetischen Kräfte, die werden in eines zusammengefasst. Und dann gibt es die sogenannte starke und die schwache Wechselwirkung. Die haben was mit den Kernkräften zu tun. Also was wir so zusammenfassend als Kernkräfte bezeichnen, da gibt es eigentlich zwei sehr unterschiedliche Arten davon, die sogenannte schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung. Und alle diese Kräfte, da steckt schon auch letztlich Astralisches dahinter. Aber ein Astralisches ganz verdorbener Natur, wenn man so will. Also das sind ganz niedere Astralkräfte, die da drinnen stecken. Das sind letztlich auch die Astralkräfte, die das materielle Dasein aufbauen. Eigentlich stecken dahinter ganz, ganz niedere Astralkräfte im Hintergrund. Das heißt, das, was passiert, wenn wir uns vorstellen, jetzt diesen Prozess, der hier am vierten Schöpfungstag begonnen hat, dass sich Astralleiber bilden als selbstständige Gebilde, so sagt mir auch, aber da drin ist eben eine gewisse Entwicklung Richtung Egoismus schon drinnen, dass sich abschließen, ein eigenes Innenleben haben wollen und nicht sich erfüllen wollen mit dem Höheren, sondern das Zurückweisen, sondern selbst erleben im eigenen Inneren zu haben und sich damit zufrieden zu geben. Wenn sich das immer mehr steigert, immer mehr zusammenzieht und nur mehr auf das eigene Innere konzentriert und sozusagen den Rest der Seelenwelt zurückstößt, wird diese Egoismuskraft immer stärker. Und wir können sagen, was wir heute als feste Materie haben, das ist eigentlich konzentrierte Egoismuskraft. Die steckt dahinter. Oder Steiner sagt einmal auch, ja, eigentlich das konzentrierte Böse ist dahinter. Trotzdem, wir brauchen es. Wir brauchen es, das muss man gleich dazu sagen. Immer muss man es gleich relativieren, dadurch, dass wir sagen, das ist keine Fehlentwicklung an sich, dass das entstanden ist. Weil wir könnten unser Ich auf Erden nicht entwickeln, wenn es nicht diese feste, undurchdringliche oder zumindest undurchdringlich erscheinende Materie gäbe. Aber da war es die Aufgabe der Widersachermächte, in diesem Stofflichen wirklich diese Egoismuskräfte aufs Höchste zu konzentrieren. Also da sind sie in höchster Form drinnen. Und überall dort, wo wir uns unserer gegenwärtigen Technologie bedienen, die auf diesen vier physikalischen Grundkräften heute aufbaut, setzen wir im Grunde in irgendeiner Form diese Egoismuskräfte frei. Sogar da in Bewegung. Wir bedienen uns ihrer. Die stecken eigentlich dahinter. Also hinter dem, was wir heute Energie oder so nennen, die wir aus den stofflichen Prozessen herausholen, sei es durch Verbrennung, sei es noch stärker dann durch Kernspaltung und dergleichen, dann setzen wir diese Egoismuskräfte frei. Also
bei den ersten vier genannten ist aber der Unterschied, dass sie untersinnlich sind.
Ne? Richtig.
Das
richtig, richtig. Das sind die untersinnlichen, das sind die sogenannten untersinnlichen Kräfte. Und die haben ihr Spiegelbild, wenn man so will, in den übersinnlichen Kräften, in den eigentlich ätherischen Kräften. Also vom Wärmeäther steht so an der Grenze irgendwo. Lichtäther, Klangäther, Lebensäther. Und an was eben besonders zu denken ist, oder an was Rudolf Steiner besonders denkt, wenn er von dieser Technologie der Zukunft spricht, dann hängt das mit den Klang-Ätherkräften insbesondere zusammen, und dahinter stecken astralische Kräfte, die aber jetzt geläutert sein müssen vom Egoismus. Das heißt, diese Kräfte kann ich mir überhaupt nur nutzbar machen, wenn sie durch einen Menschen in Gang gesetzt werden, der seinen eigenen Astralleib entsprechend geläutert hat. Da besteht dann also Zusammenhang. Diese Maschinen funktionieren dann sozusagen auch nicht ganz selbst tätig, in dem Sinn, dass ich sage, ja, Mensch ist unbeteiligt, die Maschine läuft für sich, sondern es ist, wie soll ich sagen, der Bezug oder die Nähe zum Menschen als auslösender Faktor, dass die Maschine überhaupt in Gang kommt, notwendig. Es gab so etwas, und auf das hat Steiner auch öfters Bezug genommen, wenn man jetzt gerade zufällig in den Weihnachtsferien wieder ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Es gab in Amerika, also fangen wir nur mit was anderem an, oder Steiner hat überhaupt gesagt, es wird sich in nicht zu ferner Zukunft, wird sich gerade im Westen, namentlich in Amerika, etwas entwickeln, was man nennen kann mechanischen Okkultismus. Und damit meint er, es werden Maschinen gebaut werden, die sich dieser übersinnlichen, ätherischen Kräfte, hinter denen aber die astralen Kräfte stehen, in denen man sich dieser Kräfte bedient, diese Kräfte nutzbar macht. Und es gab Ende des 19. Jahrhunderts einen Techniker, kann man sagen, einen Maschinenbauer, der bereits also so eine Maschine ansatzweise entwickelt hat, die auch eben nur funktioniert hat in seiner Anwesenheit. Das hat man ihm dann, er ist dann vielfach natürlich angegriffen worden, weil, ja, wieso geht das und welchen Zaubertrick machst, welcher Betrug steckt da dahinter, und viele haben ihn für einen totalen Scharlatan gehalten, weil, obwohl alle, die dabei waren, sehr beeindruckt waren, also von dem, was sie da tut, also er hat mit ein paar Tropfen Wasser die Maschine in Bewegung gesetzt, hat diese ätherischen Kräfte freigesetzt und hat gewaltige Druckwirkungen und weiß Gott was hervorgerufen. Aber nur er konnte die Maschine betätigen. Mit beim anderen hat es nicht funktioniert.
Ist das
der Keeley? Der Keeley, ja, der Keeley, genau. John Ernst Worrell Keeley.
Ernst,
ja. Na, sein Großvater stammte nämlich aus Deutschland. Aus Wiesbaden, glaube ich, oder wo war dort irgendein Orchesterleiter oder was, von da hat der Keeley offensichtlich so ein bisschen, nämlich so ein musikalisches Grundding, und die Maschine beruht nämlich darauf, dass es im Grunde mit Musik in Bewegung setzt. Das heißt, durch eine geordnete Folge von Tönen werden Schwingungen erzeugt, die sich aufschaukeln und dann diese Klang-Ether-Kräfte letztlich freisetzen. Also sie werden durch mechanische Schwingungen einmal angeregt und das gibt den Anstoß, dass dann irgendwann also diese Klang-Ether-Kräfte freigesetzt werden. Er ist sozusagen immer Gänsefüßchen durch Zufall auf das irgendwie gestoßen. Er hat sich zwar schon so etwa ab seinem 10. Lebensjahr immer wieder mit solchen Klang-Experimenten beschäftigt, hat eigentlich nie irgendwie Technik oder Wissenschaften studiert in dem Sinn, sondern ist verschiedenen Handwerken und dergleichen nachgegangen, war aber ein begnadeter Mechaniker in dem Sinn, also dass er einfach unheimlich geschickt war, Geräte, Apparate zu bauen. Also er hat ein unheimliches mechanisches, handwerkliches Geschick auch gehabt und hat also immer wieder experimentiert mit diesen Dingen und dann irgendwann. Und aber eben immer im Zusammenhang mit Musik. Also immer hat ihn fasziniert, wie kann ich durch Musik sozusagen, durch Schwingungen, durch das einen Motor in Bewegung setzen irgendwo. Und irgendwann hat er so eine eigentlich relativ unscheinbare kleine Apparatur gebaut und die ist ihm dann mehr oder minder um die Ohren geflogen plötzlich. Und wieso, warum? Also das war ganz harmlos, er hat eigentlich nur Wasser bestimmten Schwingungen ausgesetzt und bei einer bestimmten Frequenz beziehungsweise bei einer bestimmten Frequenzkombination, er hat sehr oft mit Dreiklängen gearbeitet, bei einer bestimmten Frequenzkombination auf einmal sind ungeheure Mengen von Energie freigesetzt worden und das hat er sich natürlich zunächst nicht erklären können, wie, wo, und hat dem weiter nachgeforscht, hat dann noch Jahre gebraucht, bis er mal so ein erstes Modell einer Maschine entwickelt hat, mit der das halbwegs kontrolliert in Bewegung umsetzen konnte, also dass nicht gleich die ganze Maschine zerreißt. Aber immer war das Prinzip durch letztlich mechanische Schwingungen, die aber auf musikalischen Proportionen beruhen, diese Ätherkräfte freizusetzen. Und Nachsatz dazu, das Ganze funktioniert aber nur, wenn man mit der richtigen inneren Gesinnung, das heißt mit der richtigen inneren Vorbereitung der eigenen astralen Kräfte das Ganze in Gang setzt. Also selbst wenn ich die richtigen Töne erwische oder so, wenn ich sie nicht mit der richtigen inneren Einstellung spiele, das heißt, wenn nicht in der ganzen Art, wie ich die Maschine zur Bewegung anstoße, eben eine selbstlose, das heißt sich mit der Seelenwelt verbindende Seelenkraft drinnen liegt, dann geht's nicht. Dann funktioniert's nicht. Dann trotzdem die Schwingungen da sind, geht das Ganze nicht. Und da soll er nach etlichen Berichten also einige sehr erstaunliche Sachen zusammengebracht haben. Bis dahin, dass er die Schwerkraft aufheben konnte und solche Sachen, also schwere Trümmer, die dann plötzlich einfach schwebend waren, aber ohne dass man einen Propeller oder was hat, sondern nur durch diese ätherischen Kräfte. Und war natürlich aber andererseits durch die herkömmliche Physik alles nicht erklärbar, darum hat es auch sehr viele Gegner des Ganzen gegeben. Wobei alle, die Versuche miterlebt haben, beeindruckt waren. Also das findet man auch immer wieder. Aber es ist natürlich damals auch im Grunde sehr, sehr von der Öffentlichkeit begleitet worden. Also die Presse hat das sehr stark begleitet. Also Pro und Contra. Und die einen haben sich total lustig gemacht, die anderen haben gequettert dagegen, die anderen waren begeistert. Also das war recht interessant. Und Rudolf Steiner war also überzeugt davon jedenfalls, dass da etwas dahinter steckt. Es ist halt auch noch nicht ausgereift, weil er ist dann letztlich damit gescheitert, das Ganze auch irgendwie, wie soll ich sagen, kommerziell nutzbar zu machen, weil wie man eine Maschine kommerziell nutzbar machen, die nur der Erfinder selber betreiben kann, das wird schwierig. Und er hat dann eigentlich jahrelang daran gearbeitet und versucht, die Maschine also so zu bauen, dass sie auch andere bedienen können, und das hat letztlich nicht funktioniert. Damit ist er immer wieder gescheitert. Und da gab es natürlich dann alle möglichen Skandale, auch weil es ist dann die Keeley Motor Company gegründet worden und also mit vielen Aktien und mit ziemlich viel Geld und die wollten dann immer ein Modell haben, jetzt endlich rückt da eine Maschine raus, die man verkaufen kann irgendwo und das ist halt in dies nicht gelungen. Und trotzdem waren aber viele der Aktionäre, obwohl sie nie was verdient haben damit, dann waren trotzdem auf seiner Seite. Das ist ganz interessant. Weil dann immer wieder fasziniert davon waren, er hat ihnen dann immer wieder neue Entwicklungsstufen präsentiert, hat immer wieder so Demonstrationen gemacht und die waren eigentlich alle immer beeindruckt. Also auch, es waren dann auch Techniker, Wissenschaftler und so dabei, die dann auch gesagt haben, ja, keine Ahnung, wie er das macht, aber es scheint zu funktionieren, ganz offensichtlich. Und
die Frage stellt sich, war der Kine bewusst über seinen moralischen Einfluss oder war das eher unbewusst? Vielleicht wusste er, dass er so gewisse...
Anfangs war es ihm überhaupt nicht bewusst. Er dürfte mit der Zeit irgendwo es geahnt haben, sagen wir mal so. Es ist auch so, man hat ihn irgendwann einmal in einem Interview gefragt, ob er ein spiritueller Mensch ist, irgendwann in einer frühen Zeit. Eigentlich nicht besonders irgendwie. Nein, er ist Techniker und die Musik interessiert ihn und die Technik interessiert ihn. Und also ums Praktische geht's und das interessiert er sich nicht. Aber es haben sich dann natürlich insbesondere, wie das Ganze dann auch in der Presse sehr, sehr breit publik war, haben sich die Theosophen sehr interessiert für die ganze Geschichte. Weil Keeley hat dann selber schon gesagt, ja, er bedient sich der Ätherkräfte. Wobei, aber auch nicht ganz genau gewusst hat, was stellt er sich unter Äther vor. Weil man muss denken, das war die Zeit, wo die Physik damals auch noch vom Äther gesprochen hat, als den unendlich dünnen Stoff, in dem sich das Licht ausbreitet. Diese Art Äther-Vorstellung ist ja dann Anfang des 20. Jahrhunderts über Bord geworfen worden, weil einfach die Experimente dem widersprochen haben, weil Äther ist eben nichts Stoffliches und die Physik hat sich dann als sowas zwar sehr Feines, aber Stoffliches vorgestellt, dann ist draufgekommen, der hat aber ganz, muss ganz eigenartige Eigenschaften haben, der muss ganz, ganz dünn sein und dabei aber 10.000 Mal härter als Stahl zugleich, weil sonst hat er nicht die Eigenschaften, dass sich das Licht mit dieser großen Geschwindigkeit, mit der Lichtgeschwindigkeit eben darin fortbewegen kann. Weil man hat einfach dieselbe Gleichung genommen, die man für die Schallwellen genommen hat. Hat sich gedacht, gut, Schallwellen, der Schall hat eine bestimmte Ausbreitungsgeschwindigkeit dadurch, dass die Luft eine bestimmte Dichte und eine bestimmte Elastizität hat. Jetzt rechne ich das Ganze genauso fürs Licht. Dann kriege ich die Eigenschaften des Äthers und dann ist man drauf gekommen, der Stoff muss unendlich viel dünner als Stahl sein, aber 10.000 Mal elastischer und fester sein als Stahl. Und was ist das für ein Stoff, wo gibt es den, findet man nicht. Also irgendwie war das schon ein bisschen eigenartig, die Eigenschaften des Äthers, aber der Fehler lag eben darin, dass man sich überhaupt stofflich vorgestellt hat. Er ist eben nichts Stoffliches, das Ätherische ist eben nichts Stoffliches. Aber das wusste der Kiele auch nicht so genau was. Er hat halt den Begriff Äther irgendwo geprägt und hat sich halt vorgestellt, ja, irgendwo im Materiellen drin, im Kern sitzt sozusagen das Ätherische und das setze ich durch meine Experimente irgendwie frei. Das steckt halt eine ungeheure Kraft drinnen und die setze ich frei. Da hat er dann alle möglichen Atommodelle auch gezeichnet und Ding, das ist aber mehr Spintisiererei dann. Also er hat einfach, wie soll ich sagen, das praktische Feeling, würde man jetzt sagen, ein Gespür dafür gehabt, wie er seine Maschine konstruieren muss. Also er hat eine unbewusste, geniale Begabung gehabt für die Konstruktion von solchen Maschinen, was eben entspricht dem, was Rudolf Steiner dann gemeint hat mit dem mechanischen Okkultismus. Eine, wie soll ich sagen, übersinnliche Begabung, Maschinen zu bauen, die sich dieser ätherischen Kräfte bedienen. Aber ziemlich unbewusste ganze Geschichte noch. Und nur er ist dann natürlich auch irgendwo mit den Theosophen in Berührung gekommen, weil die haben sich darauf gestürzt und da ist jetzt einer, der mit Ätherkräften arbeitet und so und sozusagen mit okkulten Kräften Energie erzeugt und von dort her hat er dann auch einige Ideen übernommen, also da ist ein gewisser Austausch dann zustande gekommen. Aber es dürften so erste Ansätze eben da gewesen sein, diese Dinge zu verwirklichen. Nur das Gute an der Sache ist, dass man diese Kräfte eben wirklich nur nutzbar machen kann, wenn eine entsprechende innere moralische Qualität da ist. Wenn das nicht so wäre, dann wären die Folgen noch schlimmer, als man sie heute mit der Kernkraft entfesseln kann. Also die Größenordnung der Kräfte ist wahrscheinlich sogar eben noch größer als das, was man mit der Kernkraft entwickeln kann. Und man kann sagen, die Kernkräfte sind sozusagen das negative Spiegelbild dieser Kräfte irgendwo. Also, das heißt also, wir bedienen uns heute wirklich dieser höchst egoistischen Kräfte, in unserer ganzen Technik im Grunde. Das ist einfach ein Faktum und damit wetter ich aber überhaupt gegen die Technik. Ich bediene mich selber das. Der Technik, wir haben da die Aufnahmegeräte, liegen alles mögliche, die Handys und Ding und also ich wettere mit Sicherheit nicht dagegen. genauso wenig, wie es einen Sinn hätte zu wettern, dass wir einen festen Boden unter den Füßen haben. Weil konzentrierter Egoismus, wir stehen auf dem Bösen, unmittelbar darauf. Jeden Tag gehen wir darauf spazieren sozusagen. Auf dem konzentriertesten Bösen, wenn man so will. Und trotzdem trägt es uns und wir könnten unser Ich nicht entwickeln, wenn wir es nicht tun würden. Also eigentlich, wir stehen auf dem Bösen und greifen vielleicht nach dem Guten, nach dem Himmel. Vielleicht auch nicht. Ich meine, das liegt halt an uns, ob wir es tun. Aber wir sind der Anthropos, der Aufgerichtete oder der sich Aufrichtende, der sich eben aus dieser Welt des Bösen aber erheben kann, der sich als feste Stütze unten nimmt, aber sich entgegenstemmt und dem Himmel zustrebt. Und dazu braucht er auch das Widerlager da unten. Also dem spüren wir jetzt nach. Und wir sind jetzt davon ausgegangen, dass wir uns wieder vergegenwärtigen, diese ganze planetarische Entwicklungskette, insbesondere so in der Art, wie sie sich eben wiederholt im Bewusstsein der Elohim, wenn sie also das alles wieder heraufholen. Und fangen wir also damit an, einen Blick zu werfen, ganz fern auf die Vergangenheit. Und das sehr interessant ist der Ausgangspunkt, den der Rudolf Steiner wählt, um da zurückzublicken. Er sagt, versuchen wir uns einmal bewusst zu machen, was wissen wir denn eigentlich von unserem Ich? Und was wissen wir von der Welt, in der dieses Ich eigentlich lebt? Das heißt, damit gemeint ist damit jetzt die eigentliche Heimat des Ich. Ich meine, ja, das Ich lebt jetzt da in der Erdenwelt, aber das meint er nicht, sondern dass das Ich in seiner ursprünglichen Umgebung des Wortes ist schwer zu fassen. Wie kann man sich das vorstellen? Nicht, weil die Menschen sprechen halt immer wieder ich, das ist ja ein sehr häufiges Wort, aber was stellt man sich eigentlich wirklich konkret darunter vor? Naja, dann sagt man, ja, ich bin der Herr Hofrat sowieso und ich habe das und das gelernt, hab 5 Doktorate gemacht, nein, das machen wenige, aber wurscht, eins reicht. Also hab viel gelernt, hab viel Wissen und hab viel Lebenserfahrung vielleicht, das trage ich im Gedächtnis, also das bin ich und natürlich mein schönes Haus gehört dazu, das ist auch irgendwo ein bisschen, weil das habe ich gestaltet und naja, aber das ist alles im Grunde nicht ich. Das ist zwar, zeigt sich ja Spuren und Wirkungen des Ich, aber das ist alles nicht das Ich. Also einmal die ganze Außenwelt, in die wir hinausschauen, ist einmal zweifellos nicht ich, das ist was anderes. Aber auch die Erinnerungen an das, was wir da draußen sehen, ist auch nicht ich, sondern ist eigentlich bedingt durch das da draußen. Das heißt aber auch, alles das, was wir in der Schule gelernt haben, was wir auf der Universität gelernt haben, ist auch nicht ich. Ich meine, ich wäre es, oder etwas vom Ich wäre dabei, dort in den wenigen Momenten, wo wir etwas wirklich schöpferisch ergriffen und individuell umgewandelt hätten. Was aber ja gerade bei dem Universitätswissen oder Schulwissen in der Regel nicht erwünscht ist, sondern bei den Prüfungen will man ja, dass man das so wiedergibt, wie es der Professor erzählt hat. Und wenn wir das auf meine eigene Art erzählen und sage, ja, ich sehe das aber ganz anders, dann würde ich sagen, ja, Sie können es gern woanders sehen, aber nicht hier bei uns. Also da ist eigentlich, wird verlangt, ja, objektives Wissen, nicht individuelles Wissen, objektives Wissen, das intersubjektiv ist, heißt Wissen. Wissenschaft fordert immer Intersubjektivität als Minimum. Das heißt, du musst es genauso sehen wie ich und alle anderen müssen es auch genauso sehen, dann ist Wissenschaft. Wo käme man denn da hin, wenn jeder seine eigene Wissenschaft hat? Aber das heißt, das, was wir als wissenschaftliches Wissen an den Universitäten haben, ist per Definition sozusagen nicht individualisiert. Auch wenn einzelne Menschen was dazu beigetragen haben, natürlich. Also in Wald im Untergrund sind immer Spuren davon da, weil ja immer ein paar geniale Geister dabei sind, die einfach Irrsinn eingebracht haben. Nur für alle Nachfolgenden ist es dann Dogma, dass das zu lernen ist, bis dann einer kommt und sagt, ja, aber so ist doch nicht. Und dann ist sehr mühsam, die Wissenschaftswelt dazu zu bewegen, umzudenken. Einmal, das ist sehr, sehr schwierig meistens. Weil es da auch ein eigenes, wie soll ich sagen, Filtersystem gibt, dass man da gar nicht durchkommt, damit schon es zu publizieren ist fast nicht möglich, weil da sitzt ein Gremium von anerkannten Wissenschaftlern drin, die sagen, naja, entspricht nicht dem herkömmlichen wissenschaftlichen Denken, ist daher nicht zu veröffentlichen. Gehört nicht in eine Wissenschaftszeitschrift, Punkt, aus. Und damit ist schon wieder Ende. Also da müssen schon wirklich sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten und Probleme im herkömmlichen wissenschaftlichen Denken an irgendeinem Punkt herrschen, dass man sagt, gut, da probiert wer was anderes, lassen wir ihn das einmal auch veröffentlichen. Aber solange es eh halbwegs funktioniert, ist alles andere draus, weil das stört den Betrieb. Ich meine, sicher, der andere Aspekt ist, wenn man es ganz offen macht, dann kommen wahrscheinlich alle möglichen Spinner, die da veröffentlicht, halt was er sich denkt, was aber dann auch nicht unbedingt individuell ist, sondern wie soll ich sagen, mehr eine Spinnerei ist, die aus dem Ego kommt. Das nicht wirklich was Schöpferisches ist. Auch das muss man nämlich noch unterscheiden. Nicht alles, was, nur weil es unterscheidet von dem, was herkömmlich ist, muss deswegen noch nicht individuell wirklich geprägt sein. Das individuell geprägt heißt, dass es wirklich schöpferisch, was völlig Neues im Grunde aus dem Nichts heraus geschaffen ist. Oder zumindest das Vorhandene umgeschaffen hat in einer völlig neuen Weise. Und diese Dinge, die nur egoistische Spinnereien sind, im Grunde ist ein bisschen was zusammengewürfelt aus dem, was eh da ist. Halt auf neue Art ein bisschen zusammengewürfelt und durcheinander gemischt, aber es ist im Grunde nichts im Kern neu gestaltetes drinnen in Wahrheit. Also das sind so feine Nuancen, die aber in der Praxis oft sehr schwer zu unterscheiden sind. Aber im Grunde geht es für den Menschen darum, alles zu individualisieren. Also namentlich etwa auch in der Anthroposophie oder so. Also wenn ich nur jetzt Dogma her, bitte, Walter Steiner hat gesagt, in GA 122, dritter Vortrag, zweiter Absatz hat er dieses und jenes gesagt. Und Vortrag Nummer 7, fünfter Absatz, dritte Zeile, dieses. Und daher, dann habe ich überhaupt keinen individuellen Zugang dazu. Ich meine, ich soll das wissen im Hintergrund, aber ich muss es mir so weit aneignen, dass ich es auf eigene individuelle Weise wiedergeben kann letztlich oder einen Zugang finde. Also im Grunde gibt es die Anthroposophie so oft, dass es Anthroposophen gibt oder sollte zumindest so sein. Nur das, was man daraus macht, sollte wirklich aus dem Schöpferischen kommen und nicht nur ein egoistisches Zusammenrühren von ein paar Sachen sein. Ein paar Zitate Steiner und ein paar andere esoterische Zitate rein und ein bisschen naturwissenschaftliche, ein bisschen rühren und man hat schon wunderbare Abhandlung anthroposophischer Natur, glaubt man. Das ist wieder nichts. Gibt's genug in der Art, also da wirklich schöpferisch aus dem Ich heraus was zu gestalten, ist sehr schwierig. In der Kunst müsste man es machen. Weil bei jedem Kunstwerk, oder auch nur wenn ich ein Kunstwerk interpretiere, als Musiker, als Rezitator, als Schauspieler, was das Eigentliche ausmacht, ist der schöpferische Impuls, der drinnen ist, der sozusagen das ganz Eigenindividuelle hineingibt. Also zumindest seit der Zeitenwende und insbesondere seit der Neuzeit noch verstärkt, ist das Um und Auf, dass dieser ganz individuelle Impuls hineinkommt. Aber es ist sehr schwer zu finden. Also in Wahrheit, wenn ich alles das wegnehme, was nicht ich ist in unserem Bewusstsein oder in unserem Erleben, bleibt zunächst einmal nichts anderes als ein Punkt drinnen, wo wir zwar sagen, wir sind uns sicher, wir haben ein Ich, aber das ist es auch schon. Mehr kann man darüber nicht sagen. Also es erscheint fast so wie ein Nichts. Fast. punktförmig, ausdehnungsloser Punkt. Das ist ja zum Beispiel die Lehre, die die Buddhisten heute noch sehr stark vertreten. Also die, warum bei den Buddhisten selbst heute noch, also nicht in der erneuerten Form, wie es dann Steiner schildert, also was durch den Christusimpuls erneuert ist, aber was halt so traditioneller Buddhismus großteils noch ist, geht es ja darum, also wie befreie ich den Menschen aus dem schrecklichen Kreislauf der Wiedergeburten, also immer wieder hineingeboren zu werden in dieses Elend hier auf Erden und das, dieses Schicksalsgeschehen durchzumachen. Was ist die Ursache? Buddha sagt, die Ursache ist ja, indem ich hafte an der äußeren Welt, an all dem, was eigentlich Illusion in Wahrheit ist, an der äußeren Maya, an dem hafte ich. Und die größte aller Illusionen ist das Haften an der Idee des Ich, des Eigenseins. Und dann weißt du eben systematisch nach, alles, was du so in deinem Bewusstsein erlebst, ist alles nicht ich, ist alles nicht ich, ist alles nicht ich. Hat nichts zu tun, ja, es bleibt dann letztlich nichts mehr über. Und wenn du dich die Erleuchtung dorthin bringst, es zu erkennen, dann kannst du in das große Verlöschen eingehen, ins Nirvana eingehen. Und dann bist du befreit aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Dahinter steckt, dass ich tatsächlich seinen eigentlichen Ursprung auf dem sogenannten Nirvana-Plan hat. Nirvana, das Wort hängt durchaus zusammen mit dem Nicht-Weinen, wo man eigentlich überhaupt nichts mehr erkennen kann. Wo man, also selbst wenn man mit dem geistigen Blick darauf schaut, im Grunde nur mehr das erleben kann, dass es die Quelle ist, aus dem alles Geschaffene letztlich strömt. Das heißt, es ist die eigentliche schöpferische Quelle selbst. Das ist das Höchste, zu dem wir, die höchste Weltebene, zu der wir überhaupt hinaufblicken können. Wobei sie die dann noch dreigestaltig darlebt, aber das ist wurscht. Also etwas, und tatsächlich, wenn ich wirklich ins Schöpferische, in den Quell des Geistigen hineingehen will, kann ich im Grunde keine Aussage mehr darüber machen. Ich kann es in keiner Form definieren, begrenzen. Ich kann nicht sagen, es ist groß, es ist klein, es ist dick, es ist dünn, es ist rot, es ist gelb. Das alles ist unzutreffend, weil es ist nichts Geschaffenes. Und Eigenschaften kann ich im Grunde nur angeben von etwas Geschaffenem. Wir haben ja im Zuge dieser Vorträge auch schon darüber gesprochen, wie die Hebräer darüber denken, also wie alles aus dem sogenannten Ein Sof entstanden ist. Das ist auch im Grunde des Nichts, des Nirvana, das ist eigentlich nichts anderes. Also dort, wo ich nichts unterscheiden kann im Grunde, wo ich nur sagen kann, das ist die schöpferische Quelle, aus der die Kraft kommt, die alles schafft, die alles ins Dasein bringt. Und das Einzige, was ich machen kann, ich kann möglichst versuchen, möglichst nahe an diese Quelle herauszukommen und diese Kraft bei ihrer Tätigkeit sozusagen zu belauschen und schon gleich im ersten Ansatz zu sehen, was da aus dieser Quelle herausfließt, herausgestaltet wird, weil aus dem fließt letztlich das ganze Dasein heraus. Aber den Begriff des Nirvana ist in gewisser Weise für die Buddhisten eben wirklich so, dass dort alles aufhört, also dass dort eben das große Verlöschen ist. Und wenn man es jetzt ganz streng nehmen würde, sich ganz streng an das halten würde, dann müsste man fast das Wort das Mephisto irgendwie hinsetzen. Am besten wäre es, dass nichts entstünde. Irgendwo im Faust heißt es dann so, nicht wahr? Weil da beklagt er sich halt irgendwo über die ganze Schöpfung der Mephisto, wie immer, und überhaupt am besten wäre es, dass nichts entstünde. Nach Ansicht des alten Buddhismus wäre das auch irgendwo, weil alles, was ins Dasein tritt, ist irgendwo der Zerstörung, Vernichtung unterworfen, dem Leiden unterworfen und so weiter. Das heißt, am glücklichsten bist, am schönsten ist, wenn überhaupt alles aufhört. Am besten wäre, dass nichts entstünde. Und das verbindet man dort also sehr stark mit dem Nirvana. Aber in Wahrheit ist es eben die eigentliche Quelle des Ich. Weil das Ich gleicher Natur ist wie diese höchste schöpferische Quelle, aus der alles überhaupt erst entstanden ist. Und trotzdem ich über dieses Ich nichts aussagen kann, zunächst einmal nichts, was wirklich passen würde, weil es nicht in keiner Form begrenzen kann. So kann man aber doch sagen, indem das Ich schaffend tätig wird, im Großen meine Welt hervorbringt, wie im Kleinen halt weiß ich, Kunstwerke oder sonst was hervorbringen, aber wo wir wirklich schöpferisch tätig sind, dann ist das etwas, was zu einer Weiterentwicklung des Ich führt. Und sehen oder messen kann man es nur darin, dass das Ich dann fähig wird, einfach noch vollkommenere Dinge hervorzubringen, schöpferisch. Also, es ist trotzdem ich es nicht irgendwie definieren oder fassen kann, ist trotzdem sowas wie Entwicklung drinnen möglich. Aber versuchen wir uns einmal diesem Gefühl auszusetzen, dieser Stimmung auszuführen, auszusetzen, hinzugeben, zu erleben, wenn ich eigentlich an das Nichts, an das Ich herankommen will, muss ich alles, was ich in meinem Bewusstsein, in meinem Erleben überhaupt kenne, alles einmal wegschaffen. Ich komme also eigentlich wirklich, ich stehe vor dem Nichts. Ich verliere völlig im Grunde den Boden unter den Füßen. Ich stehe vor dem Nichts. Anders komme ich an einer, wie soll ich sagen, Ahnung dessen, was das Ich ist, überhaupt nicht heran. Also solange ich mir noch irgendwas vorstelle, bin ich noch nicht dort. Ich müsste eigentlich im Grunde mit voll wachem Bewusstsein ins Nichts hineingehen. Und wenn man das aber wirklich konkret versucht nachzuvollziehen im Erleben, dann ist das was einem ja im Grunde zunächst mit einer ungeheuren Furcht, mit einem Schauer erfüllen muss. Also einfach den Weg ins Nichts hineinzugehen. Ich meine, wie sagt der Faust im einen Teil irgendwo, wo er da den Gifttrunk fast trinken will, weil er verzweifelt an der Erkenntnis und jetzt will er Gift nehmen, um über die Schwelle zu gehen und vielleicht erkenne dann was. Und dann sagt er zum Schluss, und wäre es mit Gefahr ins Nichts dahin zu fließen. Also er riskiert es sozusagen. Er weiß ja nicht, ist was noch ein Tod oder nicht? Er will es erkennen. Und sagt, jetzt habe ich es Gier ist, dann nehme ich halt Gift, bringe mich selber um und dann werde ich sehen, ob da noch was ist oder nicht. Weil durch mein ganzes Grübeln komme ich nicht drauf, ich will es aber wissen. Also ich wage das Letzte. Aber das ist sozusagen mit dem Mut der Verzweiflung, weil ich dann eh noch im letzten Moment abgehalten. Aber im Grunde heißt, sich irgendwie einen Begriff des Ich zu machen, heißt einmal, sich diesem Erleben des Nichts auszusetzen, das zu spüren. Und es ist ja wirklich oft so, wenn man an die Schwelle herankommt, überhaupt, also an der geistige Schwelle, dann kommt man an solche Erlebnisse heran. Und das ist nicht gleich ein beseligendes Erlebnis, im Gegenteil, es ist also ein erschreckendes Erlebnis. Und es erzeugt also ein unheimliches Schauern und Furcht, wenn man so will. Wenn man wirklich das Gefühl, also wenn ich jetzt den Schritt mache, über die Schwelle, dann bin ich weg, dann bin ich im Nichts, dann hört alles auf. Das ist also. Und da kann ich noch so viel über die geistige Welt gelesen haben oder sonst was, wenn ich vor dem Erlebnis stehe, wenn ich wirklich davor stehe, dann ist es einfach dieses Erleben eine Realität. Das ist der nächste Schritt, führt mich ins Nichts hinein, in die völlige Auflösung hinein. Und In dem Moment gibt man nichts die Gewissheit, dass er aus dem jemals wieder hervorkommen könnte. Also sozusagen, es ist ausgesetzt, dieser Gefahr ins Nichts dahin zu fließen. Jedenfalls also empfindet man so oder erlebt man so. Man muss sich wirklich vorstellen, wenn man so nach und nach alles ablegt, also das Äußere sowieso, das Äußere Sinnliche, alle Erinnerungen, im Grunde alles vergessen, was ich in meinem Leben erlebt habe, das alles weg. Ich meine, manche Menschen erleben das im Alter irgendwo, was Gedächtnis verlieren und dergleichen. Und sich aber dabei verlieren dann total. Weil sie finden sich dann in dem nicht mehr. Aber den Weg müsste jetzt ganz bewusst gehen, das alles weglegen. Und trotzdem mich nicht zu verlieren, das ist jetzt die Kunst. Und wenn man jetzt in dieses Erleben hineingeht, also sozusagen wirklich beinhart vor dieser Gefahr steht, ins Nichts zu zerfließen. Wenn man also eine Vorstellung bekommt, das Ich in seiner Umgebung, wenn man so will, das ist nämlich genau das. Nichts. Weder die Umgebung ist irgendwas, noch ich bin irgendwas, was ich irgendwie charakterisieren kann. Dann versetze ich mich in meinem Erleben an den Anfang der alten Saturnentwicklung. Dort ist nämlich genauso. Da ist im Grunde nichts. Es fängt mit nichts an. Mit nichts, das ich irgendwie beschreiben könnte. Und das heißt, wenn ich den ersten Blick auf dieses alte Saturn-Dasein werfe, dann ist das Erste, was auftaucht, dieses Furchtgefühl, dieses Schaudern vor der Leere im Grunde, dieses Zittern vor dem absoluten Abgrund, der sich da auftut. Also wenn man sich hellsehend eben zurückversetzt in diesen alten Saturnzustand, an den Anfang dieses alten Saturnzustandes, ist es wirklich so, als wenn man plötzlich in einen unendlich gähnenden Abgrund hineingeworfen. Das ist das, was man erlebt. Und die Kunst ist jetzt dabei, das Bewusstsein nicht zu verlieren, sondern wach zu bleiben. Und die Frage ist, wie kann das in Wahrheit nur geschehen? Und da sagt Rudolf Steiner ganz deutlich, das kann nur dadurch geschehen, dass ich mich sozusagen mit der stärksten aller möglichen Ich-Kräfte verbinde, nämlich mit dem Christus. Das heißt aber zugleich, dieses Erleben des absoluten Nichts und das wirklich hineingehen dort und durchgehen, ohne und dabei aber wach zu bleiben, nicht zu verlöschen dabei, geht überhaupt erst seit dem Mysterium von Golgatha. Vorher war das nicht möglich. Das heißt also, für den alten Buddhismus, Buddha lebte ja etwa im 5. Jahrhundert vor Christus, gab es diese Möglichkeit noch nicht. Das heißt, in das Erleben dieses Nichts, dieses Nirvana hineinzugehen, heißt sozusagen, dass das Bewusstsein dort wirklich verlöscht. Aus, es wird finster für das Bewusstsein. Und das ist für den alten Buddhisten aber der Erlösungszustand, sich in dieses Nichts hinein, in dieses Nirvana hinein aufzulösen und daraus nicht wieder zu erwachen, weil dann fing ja das ganze Spiel von vorne wieder an. Wenn wir aber jetzt in dieses Nichts hineingehen wollen und das Bewusstsein wach bleiben soll, dann geht das nur, indem wir uns mit dem Christus verbinden. Und zwar verbinden, und der Steiner sagt, es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Entweder, indem wir uns wirklich im Nacherleben ganz mit dem durchdringen, was in den Evangelien geschildert wird. Das ist ein Weg, das ist der Weg, der in der sogenannten christlichen Einweihung auch, also von den, namentlich von den Mystikern im Mittelalter, auch bis in die Neuzeit hinein gegangen wurde, indem sie einfach ganz intensiv die Bilder der Evangelien, diese Schilderungen immer wieder nacherlebt haben, namentlich sehr besonders stark natürlich das Johannesevangelium, aber auch die anderen Evangelien, indem man und das wirklich intensiv, bildhaft, meditativ immer wieder nacherlebt und das vor allem mit dem Gefühl, mit dem Gemüt sehr stark aufnimmt, dann entsteht darin so eine starke Gemütskraft, so ein starkes Vertrauen, so ein starker innerer Mut. Und Mut ist etwas, was, wie soll ich sagen, zusammenhängt mit Konzentration der Bewusstseinskraft. Weil Angst ist was Furcht ist was das Bewusstsein eigentlich auslöscht. Oder immer danach strebt, es auszulöschen. Und Mut heißt, Bewusstseinskraft zusammennehmen. Das Wort Mut ist ja was sehr Schönes. Im ist was sich zusammennehmen eigentlich. Zu mir nehmen etwas. Also mich, in dem Fall eigentlich mich selbst zu mir nehmen. Mich sammeln, mich konzentrieren. Ins Enge hineinnehmen und mit dem Tch, das ist immer der Einschlag des Geistigen. Das ist eigentlich der Ich-Funke, der hineinschlägt. Also das heißt, Mut heißt hohe Konzentration der Ich-Kraft, wenn man so will, oder der Seelenkräfte eigentlich, und in das schlägt aber das Ich hinein. Also ganz konzentriert, dass es ja nicht zerfließen kann. Dann besteht die Chance, dass ich mich also bewahren kann in meinem Bewusstsein vor diesem Zerfließen ins Nichts. Dann bleibt das Bewusstsein zwar zunächst einmal leer, es muss also aushalten, diese Leere, bis auf das Einzige, was drinnen ist, das Bewusstsein, ich bin, wenn man so will. Das Ich bin, wie sagt der Christus von sich, ich bin der Ich Bin oder ich bin der Ich-Seiende. Dieses Erlebnis ist aber jedenfalls ganz stark da, aber in der notwendigen Stärke, wie wir es brauchen, um uns wirklich diesem Nichts gegenüber zu stellen, das geht eben wirklich nur, wenn wir uns mit dem großen Welten-Ich, mit dem Christus verbinden. Oder der zweite Weg ist also einer durch die Evangelien, der zweite Weg ist eben durch das, was in der Anthroposophie durch die Geisteswissenschaft gegeben ist, wo also etwa wenn Rudolf Steiner diese in den Evangelienzyklen das schildert, geht er im Grunde nicht äußerlich vom Evangelium aus, sondern von dem, was man innerlich aus dem geistigen Erleben sich holen kann und vergleicht es dann nur im Nachhinein mit den Evangelien. Sagt ja, was ich da aus dem Geistigen hole, stimmt aber da und dort und dort und dort mit dem überein, was in den Evangelien drinnen steht. Also wo ich es eigentlich aus dem eigenen geistigen Erleben holen kann, weil das alles im Grunde da ist. Nur dazu gehört eine gewisse geistige Entwicklung schon, die bis zu einer gewissen geistigen Wahrnehmung, eigenen geistigen Wahrnehmung vorangeschritten ist. Solange ich zu dem keinen Zugang habe, muss ich mich halt mehr oder minder auf die Evangelien stützen irgendwo. Also das sind die zwei Wege, um mich mit der Christuskraft zu verbinden, damit ich diesen Mut aufbringe, dass das Bewusstsein nicht ausgelöscht wird, wenn ich in dieses Nichts hineingehe. Und wenn ich mit diesem Mut, mit dieser Kraft hineingehe, dann, tritt so ein bisschen das alte griechische Erkenntnisprinzip in Kraft, Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Indem ich selbst diesen ganz starken Mut in mir rege mache, beginnt jetzt dieses Nichts. Da beginnt sich was zu erregen drinnen. Und man merkt, wie einem aus diesem Nichts auch so eine mutvolle Kraft, ja, man kann es nicht anders bezeichnen als geballter Mut, der einem entgegenkommt aus diesem Nichts. Also was mir vorher als Nichts erschienen ist, zeigt sich jetzt als Mut durchdrungen, wenn man so will. Also da sind Kräfte drinnen, die man als Mutkräfte bezeichnen kann. Mut ist Willenskraft. Ja, was mit der Willenskraft. Und so ein Mut hat nicht was mit dem Denken zu tun. Ich denke mal, ich bin jetzt mutig. Na, das wird nicht weiterreichen. Die viel darüber nachdenken, wie mutig sie sind, die erinnern sich als Erste. Also Mut hat was mit konzentrierter Willenskraft zu tun. Also das heißt, das, was einem da jetzt entgegenkommt, ist konzentrierte Willenskraft, wenn man so will. Auf sich selbst konzentrierte Willenskraft. In sich selbst konzentrierte Willenskraft. Und gerade indem sie auch so, also auf sich selbst konzentriert ist, in sich selbst konzentriert ist, in sich selbst Kraft findet, beginnt man auch den Eindruck zu haben, dass das nicht einfach nur abstrakte Kraft ist, wie irgendeine physikalische Kraft, die man da entgegenkommt, sondern dass das Wesenheiten sind, die diese Kraft ausstrahlen, die diese Kraft haben. Wesenheiten, die irgendwie sehr stark verwandt sein müssen an dem eigenen Ich irgendwo. Also die eine ähnliche Kraft haben, nur noch viel stärker. Also man erkennt jetzt das, was ich so im Kleinen da jetzt in meinem Mut zusammengesammelt habe, das kommt mir da in ungeheurer Größe, in ungeheurer Stärke aus diesem Abgrund des Nichts entgegen. Und das sind die Geister des Willens, die Throne, mit denen die alte Saturnentwicklung beginnt. Also die sind die eigentlichen Schöpfergötter, die ausführenden Schöpfergötter, wenn man so will, auf dem alten Saturn. So wie es bei der Erdentwicklung die Elohim, die Geister der Form sind, haben dort in gewisser Weise die tätige Rolle, die Geister des Willens. Und das heißt, als was uns dieser alte Saturn jetzt erscheint, ist also nichts anderes als dieses Weben eines ungeheuren Mutes, das sich aber zeigt als ausgehend von einzelnen Wesenheiten. Das heißt, ich kann sozusagen da drin mit der Zeit auch immer mehr unterschiedliche Mut- oder Willensqualitäten unterscheiden, weil jeder hat eben seine individuelle Art, diesen Willen, diesen Mut darzuleben. Also das ist nicht so einheitsbereich irgendwie, sondern mit der Zeit wird das eine relativ reich gestaltete Welt. Also Mut in der verschiedensten Form differenziert. In Wahrheit, wenn man es bei den Menschen vergleichen würde, mutige Menschen hernimmt, wie jeder Einzelne das innerlich erlebt, wäre auch sehr unterschiedlich. Also der Mut des einen ist ganz anders geartet als der des anderen. Das Mut ist nicht gleich Mut, das ist Abstraktum im Grunde. Also, im Grunde dort überall, wo es um den Willen nämlich geht, in Wahrheit individualisieren wir da am allerstärksten. Ja, weil der Wille ist das, was unmittelbar vom Ich ausgeht. Das Denken ist viel weiter weg davon. Das hat schon ein paar Entwicklungsstadien durchgemacht. Das ist an der Peripherie irgendwo draußen. Aber was als Wille entspringt, Wille ist eigentlich eine Seelenkraft, nicht wahr? Aber eine Seelenkraft, die unmittelbar aus dem Geistigen des Ich heraus impulsiert ist. Beim Denken ist das schon dreimal gefiltert. Aber beim Willen ist es unmittelbar. Also man könnte jetzt auch sagen, dieses Nichts oder was als Nichts zuerst erschienen ist, beginnt sich mit etwas Seelischem zu erfüllen, und dieses Seelische ist zunächst diese mutvolle Willenskraft. Das heißt, die Substanz des alten Saturn, das Stoffliche unter Anführungszeichen des alten Saturn, ist also eine ganz bestimmte seelische Substanz, die man als Wille oder insbesondere Mut bezeichnen kann. Mut als eine besondere Form des Willens, wenn man so will. Mut also eben im Sinne dieses Sich-Zusammenhaltens auch. Das ist aber nicht Egoismus jetzt, sondern das ist dieses Sich-Bewahren vor dem totalen zerfließen ins Nichts hinein. Also das ist der Ursprung der Saturnwelt. Jetzt überlege ich, ob wir da noch heute mit dem Saturn zu Ende kommen können. Ich fürchte fast nicht. Ich glaube, wir werden das aufs nächste Mal vertagen. Das heißt, es wird sich diese Betrachtung jetzt mit den Planetenzuständen wird sich ins nächste Semester bis zur Erde hin, das wird sich ins nächste Semester hineinziehen. Das macht aber nichts. Wir werden sehen, dass sich das ohnehin nicht nur auf den vierten Schöpfungstag bezieht, sondern für alle Schöpfungstage Bedeutung hat. Also das wird so eine Klammer sein, die ein bisschen über alle Schöpfungstage darüber geht. Aber es ist trotzdem ein wichtiges, jetzt gerade am vierten Schöpfungstag zu behandeln, weil das insbesondere auch ein Licht wirft auf die Tätigkeit der Widersachermächte, die dann hineinkommt. Und die fängt eben am vierten Schöpfungstag so deutlicher zu wirken an, sagen wir so. Da ist sie in Wahrheit auch schon vom Anfang an, aber da wird sie deutlicher und wirkt an der Gestaltung mit. Was immer wieder wichtig ist, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Also wenn man äußerlich einmal die Schilderung der Genesis liest, fällt einem das ja gar nicht auf, dass da schon die Widersacher dabei sind. Weil so richtig offiziell auftritt der Luzifer dann erst bei der zweiten Schöpfungsgeschichte da im Paradies, also was wir im Paradiesspiel drinnen haben, also wenn die Schlange kommt und so weiter. Vorher wird es eigentlich nicht erwähnt und tatsächlich wirken aber schon luziferische Wesenheiten mit. Schon während der sieben Schöpfungstage. Also das ist was ganz immanent Notwendiges. Und das heißt, die Entwicklung, wo man sonst sagt, naja gut, durch den Sündenfall ist das dann irgendwo auf Abwege gekommen oder dergleichen, das stimmt eben in Wahrheit nicht, sondern es ist, die Weichenstellung ist schon viel früher. Die ist in Wahrheit schon viel früher. Das ist dann nur so eine letzte Konsequenz davon, aber es bereitet sich schon viel früher vor, damit eben aber der Mensch auch hier auf Erden sein freies Ich entwickeln kann. Und wenn man es so im ganz Großen betrachtet, ist das eben nicht ein Betriebsunfall der Schöpfung, dass da die Widersachermächte auch hineingekommen sind und uns halt in die Krallen gekriegt haben. Wir müssen nicht raufen damit, aber es gehört eben dazu. Ja, das werden wir dann das nächste Mal weiter beleuchten. Danke.